Kleist war kein schöner Mann, Zeit seines Lebens nicht und Zeit seines Sterbens. Wie viel von Kleists Gesicht noch übrig war nach dem Schuss der Schüsse, ist nicht überliefert. Womöglich mehr, als man vermuten mag. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Schuss in den Rachen abgefeuert wurde und sich ausmalt, wie die austretenden Hirnsäfte des Dichters seinen Kopf besudelt und die Hautfetzen über die geborstene Stirn hinabgehangen haben mögen. Nichts von alledem. Der Schuss war relativ mickrig. So mickrig, dass er ihm im Halse stecken blieb, um der Wahrheit die Ehre zu geben, im Hirn. Mit der ersten seiner beiden Pistolen schoss Kleist verabredungsgemäß zunächst Henriette Vogel durchs Herz. Sein eigener Todesschuss dann wurde von der zweiten Pistole abgefeuert, geradewegs in den Mund. Doch die Ladung war zu schwach. Das Stückchen Blei vergrub sich in Kleists verknoteten Hirnwindungen. Wie die Obduktion ergab, ist er vermutlich auch nicht an dieser Kugel gestorben, sondern am Pulverdampf qualvoll erstickt. Merkwürdig. Warum? Warum griff Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist zu dieser kleinen Waffe? Wenn er sicher gehen wollte, warum nahm er nicht die größere, die dritte geladene Pistole, die man am Todesort oberhalb des kleinen Wannsees fand? Oder soll man sagen, am Tatort? Ungereimtheiten, von denen die alte Riebisch nichts wusste, als sie diesen unerhörten Schuss durch die Luft knallen hörte.
»Wat dette? Nicht ganz bei Trost, die Herrschaften! Einfaches Dullerei in die Luft schießen! Herr des Himmels, was da alles passieren kann?«
rief sie entrüstet. Sie war stehen geblieben, hätte bei diesem Krach ohnehin keinen Schritt tun können, ohne Gefahr zu laufen, ins Stolpern zu geraten und in den novemberkalten See zu stürzen. In der zitternden Hand hielt sie eine Tasse mit Münzgeld, das sogleich anhob, steinzersetzend zu klimpern. Sie hatte Mühe, hindurchzulauschen in diesem kalten Herbstnachmittag. Die Krähen zeterten, ein Eichelhäher bekrittelte den ruhestörenden Lärm, drei Tauben flatterten aus den Augen aus dem Sinn. Die alte Riebisch wischte sich die Hände an der speckigen Schürze ab und nahm sich vor, umgehend den Herrn des Hauses auf diesen Vorfall anzusprechen. Auf jeden Fall. Ein solcher Knall. Ja, wahrhaftig, das war ein ausgewachsener Knall, nicht einfach ein Lärm. Ein Knall, den man nicht einfach auf sich beruhen lassen konnte. Nein, das konnte man nicht. Kopfschüttelnd setzte sie ihren Weg fort, zurück zum Gasthaus. Schließlich wartete dort Arbeit auf sie und nicht so knapp, wie immer. Keine 200 Meter entfernt glaubte Kleist ein Lächeln auf Henriette Vogels Gesicht ausmachen zu können, seine Todesgefährtin, die er soeben mit einem Schuss aus nächster Nähe hingestreckt hatte. Sie war schneller als er in der Todesglückseligkeit angekommen, hatte den Weg schon hinter sich. Gut, sicher, sie hatte den entscheidenden Auslöser delegiert, hatte ihm, Kleist, das letzte Fingerkrümmen überlassen, war sich seiner Hilfe sicher. Er hatte das in eigener Sache, nach ihrem Abtritt jetzt, alles allein vor der Brust. Den letzten Akt, den letzten Schritt, den entscheidenden, musste sich von eigener Hand hinüber befördern. Was hieß hier vor der Brust? Er würde das schauerliche Ding zwischen den Lippen haben, das kalte, eiskalte Eisen an diesem kalten Novembernachmittag, eiskalt. Kleist lud also die zweite Pistole durch, indes seine Zähne klapperten wie verrückt, trommelten mit einem Tempo auf den Pistolenlauf, dass sie richtig schmerzten, abzusplittern und der Länge nach durchzubrechen drohten. Und wollte er mit gebrochenen Zähnen in den Tod marschieren? Kleist zog das kalte Eisen aus dem Mund, legte die Pistole neben sich ins Gras. »Einen Augenblick, nur einen Augenblick nur, noch einmal kurz seichen gehen«, murmelte er. »Nicht, dass ich, weiß nicht, ob man den Tod will, nicht mit nassen Hosen drüben ankommen. Augenblick noch, Henriette.« Heinrich von Kleist stand umständlich auf, ächzend wie ein alter Mann. »Der er nicht war, freilich nicht, Mann gerade Mitte 30, mein Gott.« Er schüttelte den Kopf und friemelte an seinem Hosenstall herum, während er ein paar Schritte ging. »Hab ich's mir doch gedacht!« Kleist fuhr entsetzt herum, sein eben aus den Hosen gewurschteltes Gemächte notdürftig mit zitternden Händen bedeckend und unverrichteter Dinge schleunigst wieder an seinen angestammten Platz beordernd. »Junger Mann, wer seid ihr? Was habt ihr hier verloren?« »Den letzten Funken Glauben an euch«, kam es ohne langes Federlesen. »Spätestens, als ihr soeben den Pistolenlauf wacker wieder aus eurem schlaffen Schlund gezogen habt.« »Es war nur eine kurze menschliche, männliche Schwäche. Ich wäre sogleich, ich hätte sogleich, wie Henrietten versprochen, hätte ich...« »So, und jetzt das Angstmaul auf«, schrie der Fremde. »Gestatten, Michael Kohlhaas. Ganz real. Und jetzt das Schandmaul auf, sag ich, auf das endlich und endgültig vollzogen werde, wovon ihr Zeit eures Lebens palavert habt.« »Und wovor ihr Zeit eures Lebens auf der Flucht gewesen seid, das Finale des Trauerspiels.« Komische Leute, murmelte die alte Riebisch auf dem Weg zurück ins Gasthaus. Hat ja gleich gesagt. Und unseren Herrn Wirt trötet bloß immer, man kann sich die Gäste nicht aussuchen. Und, na ja, alles was recht ist, bezahlt haben sie immerhin schon. Und wie zur Bestätigung rührte das alte Mädchen mit dem Finger durch die Münzen in der verschnörkelten Porzellantasse. Als plötzlich ein zweiter Schuss durch die Luft schnitt.